Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Danach bringen wir unsere Hörerecke und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir insofern so nah ein Gespräch mit Idili Klada, Mitglied des koreanischen Muak-Tanzensembles Berlin. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Lee reist zu NATO-Gipfel nach Ankara. OECD rät Südkorea zum Abbau der Ölpreisobergrenzen. Seoul weist US-Kongressbericht zu Kupang zurück. Präsident Lee Jae-myung nimmt in der kommenden Woche am NATO-Gipfel in Ankara teil. Das teilte Südkoreas nationaler Sicherheitsberater Wee Soong-lak am Freitag mit. Demnach reist Lee auf Einladung von NATO-Generalsekretär Mark Rutte in die türkische Hauptstadt. Der Gipfel findet vom 7. bis 8. Juli statt. Lees Teilnahme knüpfe an den G7-Gipfel im vergangenen Monat an, erklärte Wee. Sie solle Südkoreas außenpolitischen Spielraum erweitern und insbesondere die Zusammenarbeit mit NATO-Staaten in der Rüstungsindustrie voranbringen. Die NATO-Verbündeten stünden für rund 55% der weltweiten Verteidigungsausgaben und bildeten damit den größten Markt für Rüstungsgüter. Lee soll am 7. Juli in Ankara eintreffen und zunächst mit Rutte zusammenkommen. Anschließend ist eine Gesprächsrunde im kleinen Kreis mit Vertretern der indopazifischen Partnerstaaten geplant, darunter Japan, Australien und Neuseeland. Vom 9. bis 11. Juli schließt sich ein Staatsbesuch in der Mongolei an. Lee reist auf Einladung des mongolischen Präsidenten Uchnagin Jirösüch nach Ulaanbaatar. Dort soll er am 9. Juli zunächst an einer offiziellen Begrüßungszeremonie im mongolischen Regierungspalast teilnehmen. Danach ist ein Gipfeltreffen mit Jirösüch vorgesehen. Die Ergebnisse des Treffens sollen bei der Unterzeichnung von Abkommen und Absichtserklärungen sowie in einer gemeinsamen Presseerklärung vorgestellt werden. Die OECD hat Südkorea empfohlen, krisenbedingte Preisdeckel und Steuersenkungen auf Kraftstoffe schrittweise auslaufen zu lassen. Die Empfehlung geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten OECD-Wirtschaftsbericht 2026 für Südkorea hervor. Darin bescheinigt die Organisation dem Land eine wirtschaftliche Erholung. Trotz der Verhängung des Kriegsrechts Ende 2024 und des Kriegs im Nahen Osten hätten staatliche Maßnahmen sowie die starke Entwicklung der Halbleiterbranche die Konjunktur gestützt. Kritisch bewertet die OECD jedoch die als Reaktion auf den Nahostkrieg eingeführten Ölpreisobergrenzen und die Senkung der Kraftstoffsteuer. Beide Maßnahmen seien mit fiskalischen Kosten verbunden und kämen auch Haushalten mit hohem Einkommen zugute. Deshalb sollten sie schrittweise abgebaut werden. Das südkoreanische Präsidialamt hat Vorwürfe aus einem Bericht des US-Kongresses zurückgewiesen, wonach amerikanische Unternehmen in Südkorea diskriminiert würden. Der nationale Sicherheitsberater Wee Soong-lak sagte am Freitag, die Darstellung Südkorea benachteilige Kupang und andere US-Unternehmen treffe nicht zu. Die Untersuchungen gegen Kupang liefen im Einklang mit südkoreanischem Recht und rechtsstaatlichen Verfahren, unabhängig von der Nationalität eines Unternehmens, erklärte Wee. In dem Bericht sei jedoch ausschließlich dessen einseitige Sichtweise berücksichtigt worden. Über diese Einseitigkeit habe Seoul gegenüber der US-Seite bereits sein Bedauern zum Ausdruck gebracht. Wee verwies zugleich auf die Schwere des Datenlecks bei Kupang. In dem Fall habe ein früherer chinesischer Mitarbeiter Informationen entwendet. Es bestehe die Möglichkeit, dass auch Daten von US-Bürgern betroffen seien. Auch die jüngste Stellungnahme des Weißen Hauses scheine auf dem Kongressbericht zu beruhen, sagte Wee. Die südkoreanische Regierung werde der US-Seite erläutern, welche Angaben aus ihrer Sicht unzutreffend seien und um Verständnis werben. Die Ukraine ist offenbar grundsätzlich bereit, in ihrem Land gefangene nordkoreanische Soldaten nach Südkorea zu überstellen, falls sie dies wünschen. Zeitpunkt und Verfahren einer möglichen Überstellung seien jedoch noch offen, hieß es am Donnerstag aus Diplomatenkreisen. Demnach erklärte der ukrainische Außenminister Andrei Shibia zuletzt, Russland versuche weiterhin, die Ukraine zur Rückführung nordkoreanischer Gefangener zu bewegen. Moskau habe zudem angeboten, tausende ukrainische Gefangene gegen die beiden nordkoreanischen Soldaten auszutauschen. Kiew prüft dem Vernehmen nach, welche Auswirkungen eine Überstellung der nordkoreanischen Gefangenen nach Südkorea auf die Verhandlungen mit Russland über den Gefangenenaustausch insgesamt haben könnte. Auch mögliche Folgen für Betroffene aus anderen Staaten würden dabei berücksichtigt. Das Vereinigungsministerium sieht die Debatte über die Bezeichnung Nordkoreas als Teil einer breiteren Meinungsbildung. Anlass sind Forderungen aus religiösen Kreisen, Nordkorea künftig nach seiner Eigenbezeichnung Joseon zu benennen. Die Diskussion sei Teil eines Prozesses, in dem sich ein gesellschaftlicher Konsens über die offizielle Bezeichnung Nordkoreas herausbilde, sagte die stellvertretende Ministeriumssprecherin Chang Yun-jong am Freitag. Chang erklärte, das Ministerium verfolge die Debatte aufmerksam, nachdem Religionsvertreter einen öffentlichen Appell verbreitet hätten, in dem sie zur gegenseitigen Verwendung der offiziellen Staatsnamen aufriefen. Dies liege im Interesse eines friedlichen Zusammenlebens auf der koreanischen Halbinsel, hieß es. Auch die Reaktionen aus anderen gesellschaftlichen Bereichen würden beobachtet. Dort gäbe es seit der Erklärung der religiösen Würdenträger ebenfalls Zustimmung, sagte Chang. Mit Nordkorea in Verbindung stehende Hackergruppen sollen im ersten Halbjahr für rund 2/3 der weltweit registrierten Schadenssumme durch Krypto-Hacks verantwortlich gewesen sein. Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America am Freitag unter Berufung auf einen Bericht des Blockchain-Analyseunternehmens TRM Labs. Demnach erbeuteten die Gruppen in den ersten 6 Monaten des Jahres Kryptovermögen im Wert von $643 Millionen. Das entspricht 66,2% des weltweit erfassten Schadens in diesem Zeitraum. Insgesamt belief sich der Schaden laut der Analyse auf $972 Millionen. TRM Labs wies zugleich darauf hin, dass in der Statistik nur bekannte nordkoreanische Hackerangriffe berücksichtigt würden. Einnahmen aus Phishing, Kryptobetrug oder der verdeckten Beschäftigung nordkoreanischer IT-Fachkräfte im Ausland seien nicht enthalten. Die tatsächlichen kryptobezogenen Erlöse Nordkoreas könnten daher deutlich höher liegen. Die Marineinfanterie hat in der Mongolei an der multinationalen UN-Friedenssicherungsübung Khan Quest teilgenommen. Wie die Truppe am Freitag mitteilte, fand die Übung Khan Quest 2026 vom 20. Juni bis 3. Juli auf dem Übungsgelände Five Hills in der Mongolei statt. Südkorea beteiligte sich daran mit 21 Soldaten, einer für Auslandseinsätze vorgesehenen Einheit sowie einem Sanitätsoffizier. Gemeinsam mit Truppen anderer Staaten trainierten die südkoreanischen Soldaten multinationale Einsätze. Beim Training zum Betreiben stationärer und mobiler Kontrollpunkte sowie zur Versorgung von Verwundeten übernahm die südkoreanische Seite zudem Ausbilderfunktionen. Khan Quest begann 2003 als gemeinsame Übung des US-Pazifikkommandos und der mongolischen Streitkräfte. Seit 2006 wird sie als multinationales UN-Manöver für Friedenssicherungseinsätze abgehalten. In diesem Jahr nahmen mehr als 700 Soldaten aus 17 Ländern teil, darunter Kontingente aus den USA, der Mongolei und Deutschland. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer. Thank you.
deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie heute am 3. Juli To Young In
und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
Nach der letzten Hörerecke im Juni dachte ich mir, die erste Hörerecke im Juli werde ich mit einem kleinen Bericht über meinen Kurzurlaub auf der japanischen Insel Okinawa beginnen. Denn wir hatten letzte Woche noch Urlaub da gemacht und gleich mehrere Aktivitäten am Meer gebucht, wie Parasailing. Also man wird an einem Fallschirm befestigt, der wiederum an ein Boot angebunden ist und steigt dann so langsam in Richtung Himmel auf, während das Boot auf dem Meer fährt, also wie beim Drachenfliegen sozusagen. Und dazu auch Schnorcheln und Tauchen. Geschnorchelt haben wir schon einmal, aber Parasailing und Tauchen wollten wir dieses Mal zum ersten Mal dann wirklich ausprobieren.
Ja, klingt super spannend. Erzähl doch mal, wie war's?
Ja, das ist das Problem. Ich habe leider nichts zu berichten. Denn ausgerechnet in dem Zeitraum, als wir auf Okinawa waren, kam ein Taifun und alles wurde gecancelt. Das war noch am Vortag des Taifuns gewesen, aber als er dann wirklich auf der Insel ankam, durften wir nicht einmal unsere Hotelvilla verlassen wegen zu starken Windes und Regen. Türen und Fenster sollten alle geschlossen bleiben. Glücklicherweise ging aber auch alles schneller vorbei als erwartet, sodass wir dann nachmittags mit dem Auto wieder herumfahren konnten, aber die meisten Geschäfte waren natürlich alle noch geschlossen. Abends konnten wir noch ausgehen, aber am nächsten Tag mussten wir dann auch wieder zurück nach Hause. Aber unsere Pechsträhne war damit nicht zu Ende. Zu Hause hat plötzlich der Kühlschrank seinen Geist aufgegeben, das mitten im Sommer. Er konnte nicht repariert werden, sodass wir in einem Tag einen neuen kaufen mussten, nachdem der neue Kühlschrank an seinem Platz stand und alles in Ordnung zu sein schien, wollte ich noch schnell staubsaugen, aber der Staubsauger streikte dann ebenfalls.
Oha.
Ja, und dann hat mein Mann noch drei von unseren Pflanzen aus Versehen umgekippt. Also das auch noch nicht alle auf einmal, sondern nacheinander, so in einem 2-Stunden-Abstand, sodass das Putzen irgendwie kein Ende nahm. Also das ist alles innerhalb einer Woche passiert.
Oh Mann, ja, das ist ja wirklich eine schreckliche Pechsträhne.
Ja.
Aber nun habt das überstanden und wahrscheinlich werdet ihr später über dieses unvergessliche Wochenende herzlich lachen können. Vielleicht. Ne?
Ja.
Und und ein Glück, dass du nicht vom Taifun vollkommen weggeblasen wurdest, während du da am
Wir haben uns da brav an den Anweisungen gehalten.
Ja. Ja, nee, es gibt auch immer noch Sachen, die noch schlimmer sein können. Und das nächste Wochenende wird bestimmt besser.
Ja.
Monitor Alfred Albrecht aus Emmendingen, der uns am 12. Juni mit seinem Codosen DX 286 mit Teleskopantenne mit SINPO 5x4 empfangen hat, schrieb uns Folgendes. Sie haben in einer der letzten Hörerecken die Hörer gebeten, Ihnen mitzuteilen, was Sie am Wochenende unternehmen. Nun, bei meiner Frau und mir ist es in erster Linie am Sonntagabend der Tanzkreis in der von unserem Haus gegenüberliegenden Sporthalle. Die Standardtänze und lateinamerikanischen Tänze bereiten uns viel Freude. Ansonsten ist der Samstag meistens mit Arbeiten im Garten ausgefüllt. Am Sonntag unternehmen wir meistens einen Spaziergang.
Ja, vielen Dank fürs Teilen, lieber Herr Albrecht. Das Tanzbeinschwingen klingt sehr gut. Ich glaube, ich werde mal dieses Wochenende ein Karaoke besuchen. Nach der stressigen Woche wird es mir sicherlich gut tun, 1-2 Stunden ungestört lauthals zu singen, zu grölen, zu schreien. Da wir mit der digitalen Post angefangen haben, bleiben wir auch erstmal dabei. Über unsere German-Adresse haben sich noch gemeldet Reinhard Schumann aus Gommern, der uns mit seinem Sangean ATS 909X mit Teleskopantenne am 12. Juni mit SINPO 33323 und am 16. Juni mit SINPO 55545 empfangen hat. Und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der am 29. Juni einen sehr guten Kurzwellenempfang verzeichnete und den Beitrag über die sogenannten Dopamin-Webseiten in Kreuz und Quer durch Korea interessant fand.
Günter Rommelrath aus Viersen berichtete, dass er am 22. Juni über den WebSDR Uni Twente bei einem Empfang von Synpo 45444 bei uns reinhören konnte. An dem Tag ging es in der Sondersendung 80 Jahre Unabhängigkeit um den Arbeitsaktivisten John Tail, der sich Ende der 1960er Jahre in Korea für die Arbeiterrechte einsetzte und sich aus Protest gegen die unmenschlichen Arbeitsbedingungen in der koreanischen Industrie im Jahr 1970 selbst anzündete. Diesbezüglich kommentierte Herr Rommelrath noch: Vielen Dank für die interessante Sendung. Ich kann mich noch an die Selbstverbrennung des John Tail erinnern. Ich war 12 Jahre alt und schockiert.
Ja, es ist tragisch, wenn man in solche Extreme gehen und sein Leben opfern muss, um gehört zu werden und um das Richtige zu tun. Gemeldet hat sich auch Monitor Yigal Benger aus Ochtrup, der uns seinen Empfangsbericht für den Juni geschickt hat. Vielen Dank. Mit seinem Allband Radio Retekes TR113 mit Teleskopantenne konnte uns Herr Benger unter anderem am 14. und am 22. Juni jeweils mit Simpo 34333 empfangen. Außerdem richtete er noch folgenden Vorschlag an uns.
Anstelle der nicht allseits beliebten K-Pop-Sendungen über das Wochenende könnte zunächst eine Wiederholung von der beliebten Freitagsausgabe mit der KBS-Hörerecke ausgestrahlt werden oder sogar eine weitere neue Ausgabe. Das wird neuen Hörern wie auch alten Hasen einen Motivationsschub geben, sich doch wieder häufiger mit ihren Zeilen zu beteiligen.
Ja, vielen Dank für das Feedback und für Ihre Unterstützung für die Hörerecke, lieber Herr Benger. Der Vorschlag für eine zweite zusätzliche Ausgabe der Hörerecke in der Woche wird wohl schwer umzusetzen sein. Auch eine Wiederholung von der Ausgabe, da ein solches Vorgehen auch mit anderen Sprachabteilungen abgestimmt werden muss. Und entgegen Ihrer Vermutung ist das K-Pop-Programm tatsächlich sehr beliebt und wird auch von Jahr zu Jahr beliebter.
Monitor Volker Wilschrey aus Dillingen und seine Frau berichteten uns von ihrem Urlaub im Juni, der im Vergleich zu deinem Jungen etwas entspannter, ja, ohne große Pannen abgelaufen zu sein scheint. Die beiden haben zwei Bustagesreisen unternommen nach Grevenmacher an der luxemburgischen Mosel, mit Schifffahrt und Essen an Bord der Prinzess Marie Astrid und nach Straßburg und Aubernais im Elsass in Frankreich. Ja, vielen Dank für die schönen Reiseberichte, lieber Herr Wilschrey.
Herr Wilschrey berichtete uns auch über den Empfang an den letzten 5 Freitagen mit seinem Sony ICF SW7600G mit Sony Active Antenne ANLP1. Konnte uns Herr Wilschrey zum Beispiel am 12. Juni mit Simpo 54444 und am 26. Juni mit Simpo 55454 empfangen. Außerdem fügte Herr Wilschrey noch hinzu: Ihre Programme waren wie immer sehr interessant und ich konnte mein Wissen über Korea wieder erweitern. Seit Tagen haben wir Temperaturen von über 35 Grad und heute sollen es sogar 40 Grad und noch mehr werden. Da hält man es kaum aus und es ist auch schwer, im Arbeitszimmer zu sitzen und Empfangsberichte und Briefe zu schreiben.
Das aktuelle Sommerwetter war auch ein Thema in der E-Mail von Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems, der uns am 19. Juni übers Internet empfangen hat. Herr Schanzer schrieb uns:
Es war wieder ausgezeichneter Empfang mit besonders interessanten Themen. Vor allem der Beitrag über die Wetterregeln in Korea hat mir besonders gut gefallen. Wetterregeln und Bauernregeln gibt es bei uns auch zur Genüge. Bei uns herrschte auch die Schafskälte. Es hat eine Woche lang geregnet. Dieser Regen war aber von den Bauern sehr erwünscht. Der Schafskälte sagt man nach, dass in dieser Zeit im Juni nach den Eisheiligen die frisch geschorenen Schafe frieren. Aber jetzt ist der Sommer da mit all seiner Hitze. Die Temperaturen bewegen sich jenseits der 30-Grad-Marke. Das Jacuzzi im Garten sorgt für Abkühlung. Bald beginnen die Schulferien und die Kinder freuen sich besonders auf einen schönen, warmen Sommer. Und nun kommen wir zu den Medientipps. Ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Ein Porträt des Vaters und Vorgängers des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, Kim Jong-il, gibt es am Sonnabend, dem 4. Juli um 6.30 Uhr auf Phoenix in der Reihe Disputen. Arte zeigt am Montag, dem 6. Juli um 5 Uhr am Morgen noch einmal die Dokumentation Die Rote Prinzessin über die Schwester von Kim Jong-un.
Dann, was haben wir noch? Der Nachrichtensender Welt bringt in der Nacht zum Freitag, dem 10. Juli um 1 Uhr und am darauffolgenden Morgen um 5.15 Uhr in der Reihe Lost Places noch einmal den Bericht über das Seodaemun-Gefängnis und die koreanische Unabhängigkeitskämpferin Yoo Kwan-sun.
Zum Abschluss gibt es etwas Neues im Reigen der Dokumentationen über Korea. Die Reportage Mein Leben mit K-Pop am Freitag, den 10. Juli um 19.40 Uhr auf Arte. Die Reportage führt allerdings nicht nach Südkorea. Im Mittelpunkt stehen viel mehr K-Pop-Fans in Deutschland. Berichtet wird zum Beispiel über eine Auszubildende in München, die eine K-Pop-Tanzgruppe gegründet hat, oder über Fans, die zu einem BTS-Konzert nach Madrid reisen.
Und etwas Werbung für unser eigenes Programm darf natürlich auch nicht fehlen. In der heutigen Ausgabe der Interviewsendung Sofern so nah hören Sie ein Gespräch mit Idille Klada, Mitglied des koreanischen MUAK-Ensembles Berlin. Die Gruppe setzt sich dafür ein, koreanische traditionelle Kunst und Kultur in Deutschland zu präsentieren und an die nächsten Generationen weiterzugeben. Im Interview erzählt sie über die Gründung des Ensembles, ihre persönliche Verbindung zur koreanischen Kultur und auch darüber, was es bedeutet, diese Tradition als Teil der nächsten Generation fortzuführen. Wir wünschen allen schon einmal viel Spaß beim Reinhören.
Nun aber zurück zur Post. Über die Schneckenpost hat uns ein Empfangsbericht von Thomas Becker aus Bonn erreicht, der uns am 2. Juni mit seinem Grundig-Satellit 300 mit Teleskopantenne mit Simpo 5x4 gehört hat. Außerdem schrieb er uns noch: Gestern Abend konnte ich KBS World Radio wieder prima auf der Kurzwelle hören. Das Programm war sehr gut gemacht. Asien Kompakt war wieder sehr interessant, zum Beispiel die schwierige Lage der Stromversorgung derzeit in Vietnam und Indien. Da blickt man über den eigenen Tellerrand. Ganz besonders hat mir wieder Literatur zum Hören gefallen. Auch die Folge Der Tod der Großmutter war wieder sehr gut von Jan Dirks übersetzt und gestaltet. Hier bekommt man nicht nur einen Einblick in die koreanische Literatur. Für mich ist es auch ein wenig Radionostalgie. Früher waren Hörspiele im Radio Alltag.
Einen weiteren Empfangsbericht haben wir von Günter Gärtner aus Otritz erhalten, der uns mit seinem Kenwood R600 mit 10 Meter Langdrahtantenne am 20. März mit Sinpo 5x4 und am 24. März mit Sinpo 5444 empfangen hat. Außerdem fügte er noch hinzu: Auch weiterhin verbleibe ich im KBS Hörerclub. Meine Empfangsgeräte waren beide durch den Wohnumzug verloren gegangen. Einen neuen RX habe ich erst seit kurzer Zeit. Nun kann ich wieder regelmäßig KBS World Radio hören.
Das freut uns zu lesen, lieber Herr Gärtner. Unser japanischer Hörerfreund Susumu Nomura aus Yamaguchi hat uns auf Postkarten wieder mit verschiedenen interessanten Gesprächsthemen versorgt. Auf einer der Postkarten schrieb er uns zum Beispiel: Patbingsu scheint ja in Korea ein beliebtes Dessert zu sein. Gibt es in diesem Jahr irgendwelche Trends? Ich würde gerne mehr über die Kultur rund um Patbingsu in Korea erfahren.
Ja, das sogenannte Bingsu ist in Korea eine sehr verbreitete Süßspeise, die aus fein geschabtem Eis und verschiedenen Garnierungen wie Obst, Schokolade, Nüssen, ein oder zwei Kugeln Eiscreme oder süßen Azuki-Bohnen besteht. Die klassische Variante ist wohl die mit den süßen Azuki-Bohnen, auf Koreanisch Pat Bingsu, oder die mit Obst. Aber grundsätzlich sind bei der Garnierung der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Theoretisch kann man auf das fein geschabte Eis also alles Mögliche geben. Auch das Eis muss nicht unbedingt aus gefrorenem Wasser sein. Man kann auch Milch einfrieren oder Saft. Geschabtes Eis aus Grüntee und Wein gibt es auch. Das Ganze wird dann meistens in einer breiten, tiefen Bowle serviert, in manchen Bingsu-Läden auch in einer ausgeschabten Melonen- oder Wassermelonenschale.
Jedes Jahr sieht man Bilder von neuen kreativen Bingsu-Varianten, die man übrigens auch zu Hause einfach zubereiten kann. Man braucht nur einen kleinen Eisschaber, gefrorenes Eis im Kühlfach und vielleicht noch etwas Obst und andere kleine Süßigkeiten, je nach Geschmack. Möchte man sich aber einmal etwas Luxuriöses gönnen, dann wären die Bingsu-Angebote von Hotels das Richtige. Jeden Sommer liefern sie sich einen Wettkampf um das exklusivste Sommer-Bingsu, das je nach Garnierung bis zu fast 85 Euro kosten kann. Zu den Steady-Sellern gehört das Bingsu mit Mango. Vor allem die Hotelkette Schiller ist dafür bekannt. An Wochenenden soll man mindestens 2 Stunden Schlange stehen, um das Bingsu im Hotel überhaupt bestellen zu können.
Auf der anderen Seite boomen aber in diesem Sommer auch extrem preiswerte Bingsu, die viel Genuss für wenig Geld bieten. Gerade weil Lebensmittel derzeit so teuer sind, treffen sie genau den Nerv der Verbraucher, die ihren Geldbeutel etwas schonen möchten. Anstelle der üblichen Bingsu von größeren Kaffeeketten, die locker zwischen 10 bis 15 Euro kosten und eher für 2 bis 4 Personen gedacht sind, rückt das sogenannte Cup Bingsu ins Rampenlicht. Eine geniale und budgetfreundliche Alternative, die genau die richtige Größe für eine Person hat, sich prima mitnehmen lässt und so unkompliziert bestellt werden kann wie eine Tasse Kaffee.
Herr Nomura meinte übrigens, er würde gerne Vanilleeis essen. Hast du auch ein Lieblingseisdessert, vor allem im Sommer, Jan?
Ja, also tatsächlich, also Pad Bingsu. Ja, also ja. Ist echt, ich weiß, als ich hier das erste Mal nach Korea gekommen bin, habe ich das jeden Tag gegessen. Ja, damals war das auch noch nicht so teuer.
Ah, ja.
Also das ist schon was Besonderes. Also
ja, ist schon auch sehr erfrischend im Sommer, muss ich sagen. Also wenn es um Geschmacksrichtungen von Eiscreme geht, dann bin ich für Pistazie und Minzschokolade immer zu haben. Im Sommer bevorzuge ich aber dann doch die fruchtigeren Eissorten, also eher Sorbets. Aber Bingsu mag ich wirklich sehr gerne. Also vor allem im Sommer die Variante mit geschabtem Milcheis und den roten Bohnen, also Pad Bingsu,
genau.
Wie du.
Ja, das traditionelle.
Gerade. Ja, genau, das Klassische. Ja. Erzählen Sie uns auch gerne von Ihren Lieblingsdesserts im Sommer oder Lieblingseis in Ihrer nächsten Post, liebe Hörerfreunde. Den Sommer in Korea kann man aus meiner Sicht jedenfalls nicht ohne Eiscreme oder Eis oder Bingsu überstehen.
Ja, da ist was dran. Früher war das Eis natürlich nicht so leicht erhältlich und es konnte auch nicht jeder einfach so genießen. In der Joseon-Zeit wurde es sogar vom Staat verwaltet. In Korea gab es seit Beginn der Joseon-Zeit im 14. Jahrhundert mehrere staatliche Eislagerstätten. Die 3 größten darunter befanden sich natürlich in der Hauptstadt. Die Lagerstätte Tongbingo im Osten der Stadt, in der das Eis für staatliche Ahnenverehrungsrituale aufbewahrt wurde. Die westliche Lagerstätte Sobingo, in der das Eis für die Königsfamilie, für Beamte und für andere nötige Fälle verstaut wurde. Und die Lagerstätte Naebingo auf dem Gelände des Palastes Changdeokgung, wo das Eis für den König gelagert wurde.
Davon war die Lagerstätte Sobingo mit 8 Lagerhäusern am größten. Von Juli bis vor Herbstbeginn wurde das hier gelagerte Eis zunächst Beamten zugeteilt, damit sie die Hitze überstehen und weiter motiviert arbeiten konnten. Auch Beamte mit besonderen Verdiensten wurden mit einer Sonderportion Eis belohnt und besonders wichtigen Gästen aus dem Ausland wurde es als Erfrischung dargeboten. Per Gesetz ging das Eis von Sobingo aber auch an die Ärmsten und Kranken sowie an Häftlinge in Gefängnissen, damit auch sie über den Sommer kamen.
Da damals noch die Technologie fürs Gefrieren von Eis fehlte, wurde das Eis natürlich im Winter aus dem Fluss geholt. Wenn zum Beispiel in Seoul gegen Januar der Hanfluss zugefroren war und die Eisschicht mehr als 12 cm dick war, begann man mit der Eisernte. Nicht nur Beamte und Soldaten, sondern auch einfache Bürger wurden dafür mobilisiert. Der ganze Prozess vom Aufbrechen der Eisschicht über den Transport bis hin zu seiner Lagerung war so mühsam und grauenvoll, dass kräftige Männer, die in der Nähe der Eislagerstätten wohnten, sich nachts im Winter heimlich davon gemacht haben sollen, bevor sie einberufen werden konnten.
Diese Eislagerstätten waren ein wichtiges Vermögen des Staats, so dass dem König regelmäßig berichtet wurde, wie viel Reserven noch übrig sind und wie die Lagerhäuser verwaltet wurden. Falls unter der Aufsicht des zuständigen Beamten aus Versehen das Eis schmolz, wurde er bestraft und er konnte dafür bis zu 90 Schläge verabreicht bekommen. Dieses System der staatlichen Eislagerhäuser wurde schließlich 1898 abgeschafft, aber man kann noch bis heute Spuren davon finden, wie zum Beispiel im Namen des Viertels Saobingo-dong in Seoul, wo sich einst die Westlagerstätte befand, sodass das Viertel danach benannt wurde.
Der erste moderne Haushaltskühlschrank in Korea kam 1965 auf den Markt. Es war ein Kühlschrankmodell des heutigen Unternehmens LG Electronics, das im Zuge einer Partnerschaft mit der japanischen Firma Hitachi entwickelt wurde. Dieses allererste koreanische Kühlschrankmodell wurde mittlerweile sogar zum nationalen Kulturerbe ernannt. Heutzutage umfassen handelsübliche Kühlschränke meist 600 bis 800 Liter. Der landesweit erste Kühlschrank von LG dagegen hatte nur 120 Liter Fassungsvermögen. Anders als heute waren Kühl- und Gefrierfach damals nicht getrennt.
Als das Gerät auf den Markt kam, war die landesweite Stromversorgung noch sehr unzuverlässig, sodass die Nachfrage und die Verkaufszahlen wohl ziemlich niedrig blieben. Im Jahr 1968, also 3 Jahre nach dem Debüt des Kühlschranks, soll es landesweit nur etwa 50.000 Kühlschränke gegeben haben. Damit kam gerade einmal ein Kühlschrank auf 600 Haushalte.
Bis in die 1970er Jahre hinein waren Kühlschränke extrem teuer und galten als absolutes Statussymbol. Erst in den 80er Jahren, als die Wirtschaft wuchs und der Lebensstandard stieg, stieg auch die Zahl der Kühlschränke an. Im Jahr 1986 sollen den Aufzeichnungen des Nationalarchivs zufolge bereits 95% der Bevölkerung über einen Kühlschrank verfügt haben.
1984 brachte LG Electronics dann den allerersten Kimchi-Kühlschrank heraus. Durch diese Innovation wurde es auch in Städten, wo man keine traditionellen Tonkrüge zur Aufbewahrung von Kimchi und fermentierten Soßen und Pasten mehr im Garten vergraben konnte, endlich möglich, diese bei perfekter Temperatur in der Wohnung zu lagern und reifen zu lassen.
Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
Geburtstagsecke. Unsere Glückwünsche richten wir heute an Franz Latsch in Wels, Josef Klein in Vorburg, Bernd Rissmann in Westerwald, Betty Sander in Altenkunstadt, Klaus Bute im Oberstdorf, Markus Keulatz in Madrid, Rüdiger Strohn in Bottrop, Gottfried Völger in Kuppenheim, Günter Rawe in Tübingen, Helmut Dieterle in Isny, Andreas Bündig in Arnsfelde, Peter Weisengruber in Enns, Monitor Dieter Leupold in Leipzig,
sowie an Nuri Streichert in Hildesheim, Joachim Thiel in Wuppertal, Klaus Köhler in Probstzeller und Anne Stern Co. in Seoul. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seiser gratulieren wir allen ganz herzlich zu ihrem Geburtstag.
Herr Seiser möchte außerdem noch Petra Kugler, Peter Reinisch, Peter Böck, Peter Wilhelm Kasten, Peter Köhn, Peter Kurz, Peter Lehmann, Monitor Hans-Peter Thiemann, Peter Wegler, Peter Weißengruber und Simon Peter Lier zu ihrem Namenstag herzlich grüßen. Herzlichen Glückwunsch!
Genau, und unsere Glückwünsche werden musikalisch begleitet von Joy mit Happy Birthday to You. Das war's mal wieder für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Koreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lotje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 내가 뭐라 했는데? 내가 뭐라 했는데? Heißt auf Deutsch so viel wie Was habe ich gesagt? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Die Flugbegleiterinnen Song Mi-jin und Han Ji-in unterhalten sich bei einem Glas Wein. Ji-in erinnert sich an etwas, was Mi-jin einmal erzählt hat. Mi-jin tut so, als wüsste sie nicht, wovon die Rede ist.
너 왜 웃어?
나 지금 네 얘기하는 거지?
옛날에 네가 한 얘기가 있는데? 술 퍼마시고?
내가 뭘 했는데?
너 사귀던 남자 시즈니 맥주집에서 만났댔잖아.
내가 언제?
에이, 기억하는구만 뭘. 완전 취해가지고 다 털어놨어.
An einer Stelle sagt Song Mi-jin hier, 내가 뭐라 했는데? Was habe ich denn gesagt?
내가 뭐라 했는데?
내가 뭐라 했는데?
내가 뭐라 했는데?
Mit 내가 뭐라 했는데 kann man zum einen signalisieren, dass man sich nicht daran erinnern kann, etwas gesagt zu haben. 너 얘기가 달라졌다? 응? 내가 뭐라 했는데? Das hörte sich letztes Mal aber anders an. Wieso? Was hatte ich denn gesagt? Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
너 얘기가 달라졌다?
어? 내가 뭐라 했는데?
너 얘기가 달라졌다.
어? 내가 뭐라 했는데? 너 얘기가 달라졌다.
어? 내가 뭐라 했는데?
너 얘기가 달라졌다.
어? 내가 뭐라 했는데?
Zum anderen kann man damit sicherstellen, dass das Gegenüber einen richtig verstanden hat. 알았어. 알았다고. 네 뜻대로 해. 내가 뭐라 했는데? Okay, schon gut. Mach, was du willst. Was habe ich denn gesagt? Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
알았어, 알았다고. 네 뜻대로 해.
내가 뭐라 했는데?
알았어, 알았다고. 네 뜻대로 해.
내가 뭐라 했는데? 알았어, 알았다고. 네 뜻대로 해.
내가 뭐라 했는데?
알았어, 알았다고. 네 뜻대로 해.
내가 뭐라 했는데?
Und man kann damit signalisieren, dass man überrascht und betreten ist angesichts der Reaktion des Gegenübers. 왜 화를 내? 내가 뭐라 했는데? 너가 화나게 했잖아. Warum bist du wütend? Was habe ich denn gesagt? Du hast mich doch wütend gemacht. Hören Sie zuletzt auch das noch einmal als Beispielkonversation.
왜 화를 내? 내가 뭐라 했는데?
너가 화나게 했잖아.
왜 화를 내? 내가 뭐라 했는데?
너가 화나게 했잖아. 왜 화를 내? 내가 뭐라 했는데?
너가 화나게 했잖아.
왜 화를 내? 내가 뭐라 했는데?
너가 화나게 했잖아.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 내가 뭐라 했는데 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
So fern, so nah. Hallo und herzlich willkommen zur Interviewsendung Sofern so nah. In dieser Sendung beleuchten wir den facettenreichen Austausch zwischen dem deutschsprachigen Raum und Korea. Außerdem berichten wir über interessante Veranstaltungen im Land. Am Mikrofon begrüßt Sie Leida Asengil. In der heutigen Folge sprechen wir mit Idili Klada, Mitglied des koreanischen Muok Assembles in Berlin. Die Gruppe setzt sich dafür ein, koreanische traditionelle Kunst und Kultur in Deutschland zu präsentieren und an die nächste Generation weiterzugeben. Im Gespräch geht es um die Geschichte des Ensembles und um ihre persönliche Verbindung zur koreanischen Kultur. Außerdem sprechen wir darüber, was es bedeutet, die Tradition als Teil der nächsten Generation fortzuführen und welche Rolle Kultur beim Austausch zwischen Korea und Deutschland spielt. Guten Tag, Frau Klada. Vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Könntest du dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen, bitte?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Idili Klada. Ich lebe und arbeite in Berlin als Architektin und in meiner Freizeit übe ich koreanische traditionelle Tänze aus, da ich Tochter einer Koreanerin und eines Griechen bin.
Ah, wow! Du bist Mitglied des koreanischen Muok Assembles in Berlin. Könntest du uns vielleicht erzählen, was für eine Gruppe das Assemble ist und welche Rolle du da übernimmst?
Ja, sehr gerne natürlich. Also Muok ist im Grunde genommen kein Tanzensemble, sondern wir verstehen uns eher als Dachverband. Denn in Berlin gibt es ganz viele unterschiedliche koreanische traditionelle Tanzgruppen, die hier so historisch gewachsen sind und dann bestand der Wunsch, das alles einmal unter einem Dach sozusagen zusammenzuführen, da wir auch verschiedene Generationen von Tänzerinnen hier haben, aus der ersten, zweiten und dritten Generation. Und genau, so wurde dann Muok quasi gegründet in 2023.
2023, also noch ganz frisch.
Ja, relativ frisch. Die Gruppen gibt es schon sehr, sehr lange. Also seit den 70er Jahren, als die koreanischen Krankenschwestern hier nach Berlin kamen, um zu arbeiten, wurden diese Gruppen dann gegründet.
Und welche Rolle übernimmst du da?
Ich habe nicht so eine feste Rolle. Ich bin eines der Mitglieder aus der zweiten Generation, die so am längsten mit dabei ist. Damals gab es schon die Bemühungen von den Krankenschwestern, die hergekommen sind, ihren Kindern auch die Sprache zu vermitteln. Mhm. Da gab es dann so Nachmittagsschulen einmal die Woche und in dem Rahmen wurden uns dann auch traditionellen Traditionen und kulturelle Hintergründe beigebracht. Unter anderem halt zum Beispiel der koreanische Tanz.
Ah, und du hast ja schon erwähnt, das Assemble ist ja eng mit der Geschichte der koreanischen Krankenschwestern verbunden. Welche Bedeutung hat diese Geschichte für die Gruppe und vielleicht auch für dich? Deine Mama ist Krankenschwesterin gewesen oder wie kam der Zusammenhang?
Genau. Meine Mutter ist als Krankenschwester hier in den 70er Jahren nach Berlin zum Arbeiten gekommen und hat wirklich jahrzehntelang hier auch als Krankenschwester dann gearbeitet. Und für mich ganz persönlich ist es eine wundervolle Sache und ich habe sehr großen Respekt vor der Leistung dieser Mitglieder aus der ersten Generation, die damals hierher gekommen sind. Sie konnten die Sprache nicht, die gesamte Kultur war fremd, das Essen war fremd. Es gab keine Möglichkeit, nach Hause Kontakt aufzunehmen, weil selbst ein Telefonat so unglaublich teuer war, dass man lieber das Geld dann rüber geschickt hat, um die Familie zu unterstützen. Wow. Und ja, aus dieser Sehnsucht heraus nach der Heimat haben die Mitglieder der ersten Generation, wie wir sie nennen, diese Tanzgruppen aufgebaut, wirklich in Eigenregie mit komplett selbstfinanziert, die eigene Freizeit, das Wenige, was neben Arbeit und Kinderbetreuung noch da war,
richtig,
haben sie dort dann reingesteckt. Und ja, bis heute sind so viele noch aktiv. Und ich persönlich, da ich zweite Generation als Tochter diese Tänze von ihnen gelernt habe, bin natürlich sehr, sehr dankbar, weil auch ich dadurch so eine Brücke zu meinem kulturellen Hintergrund schlagen konnte. Und nicht nur die Sprache so leichter lernen konnte, sondern auch sehr viel über das Wesen der koreanischen Kultur gelernt habe. Denn diese Tänze vermitteln sehr viel auf einer nonverbalen Ebene auch.
Richtig.
Über die koreanische Kultur, über die koreanische Philosophie und Lebensweisheit. Und deshalb ist das ein unglaublicher Schatz für uns, den wir weitergegeben bekommen haben.
Und wie kam es bei dir dazu, dass du dem Assemble beigetreten bist? Ist es durch deine Mama gekommen? Bist du öfters mit ihr zu den Übungen mitgegangen? Oder wie kam es dazu, dass du auch angefangen hast zu tanzen?
Ja, wie ich schon gesagt hatte, ich habe dann als Jugendliche immer diesen Koreanischunterricht mitmachen dürfen. Damals fand ich das natürlich immer eher, ich hätte lieber Freizeit gehabt. Aber auf der heutigen Zeit ist das natürlich wirklich sehr bereichernd gewesen. Meine Mutter hat tatsächlich das immer unterstützt und so habe ich im Endeffekt natürlich mit Unterbrechungen dann teilweise immer mich mit dem Tanz beschäftigt. Wir haben immer Auftritte gemacht. Mhm. Damals war ich Teil des sogenannten Kaya Muyongdan, des Kaya Tanzensembles. Es gab auch noch eine andere Gruppe, Udin Muyongdan, die jetzt auch bei MUA quasi in diesem Dachverband mit drin ist. Wir haben Menschen mit dabei, die einfach Korea interessiert sind, die vielleicht Koreanistik studieren. Wir sind wirklich eine ganz bunte Mischung aus Mitgliedern der ersten, zweiten und sogar dritten Generation mittlerweile. Wir haben Enkelin, die gemeinsam mit ihrer Großmutter auch tanzen. Ja, das ist wirklich ganz, ganz toll.
Und hat sich dadurch auch deine Verbindung zu Korea verändert? Also du bist ja in Deutschland geboren und aufgewachsen, denke ich. Hat das dann deine Verbindung auch verändert durch dieses Assemble oder kamst du näher der Kultur? Du sprichst Koreanisch, denke ich. Genau, wie war es für dich?
Ganz bisschen. Also definitiv hat es mich näher gebracht. Dadurch, dass Korea ja etwas ferner weg ist, ist es auch nicht so leicht, dort längere Zeit zu verbringen. Und ich habe tatsächlich durch den koreanischen Tanz überhaupt Sprachkenntnisse erwerben können. Mhm. Und aber auch, wie ich schon gesagt hatte, so eine Verbindung aufbauen können zu diesem Maum, dem koreanischen Lebensgefühl. Mhm. Und habe auch die Ehre gehabt, wirklich ganz tolle Lehrerinnen und Lehrer aus Korea kennenzulernen, die uns so viel vermittelt haben. Das haben auch alles unsere Krankenschwestern in erste Generation organisiert, dass diese Lehrer aus Korea hier nach Deutschland gekommen sind.
Ja.
Und ja, für mich ist das wirklich eine unglaubliche Bereicherung, weil diese Tänze auch so sehr in die Tiefe gehen. Man kann immer noch was Neues dazu lernen und immer noch sich weiter dort mit beschäftigen, was ich sehr spannend finde.
Und ja. Ich habe hier auch die Information, dass du mit deiner Tanzgruppe zusammen eine Aufführung in Korea hattest vor kurzem. Könntest du vielleicht uns dazu ein bisschen mehr erzählen? Also ist es jetzt nicht mehr deutschlandweit, sondern auch jetzt mittlerweile in Korea?
Ja, genau. Also ja, das war für uns etwas ganz Besonderes. Wir hatten sogar mehrere Auftritte. Es war eine richtige Tour.
Wow.
Eine Woche sind wir durch ganz Korea gereist. Ja, und ich muss hier nochmal einen großen Dank aussprechen an all die Personen, die uns unterstützt haben, das überhaupt möglich zu machen, weil das waren alles private Spenden und Unterstützung, die da ja uns zugekommen sind. Und wir sind ja durch, wir haben angefangen in Busan, dort im Kugak Center hatten wir einen Auftritt auf einer riesigen Bühne und das war wirklich sehr, sehr berührend und sehr einmalig. Und ja, das Team hat uns dort auch so unglaublich herzlich empfangen. Und ja, ich meine, die sind ja Profis gewohnt und wir sind nun mal ja Hobbytänzerinnen. Aber nichtsdestotrotz haben sie uns wirklich so toll unterstützt. Und genau, danach ging es dann weiter in den Süden nach ins deutsche Dorf, nach Namhae.
Ah.
Dort gibt es ja so ein Dorf, was von ja koreanischen Auswanderern quasi, die zurück nach Korea gegangen sind, die in Deutschland gearbeitet haben, also Bergarbeiter und Krankenschwestern, die dort jetzt leben, um quasi ja nach der Arbeit ihre Rentenzeit dort zu verbringen. Und das war natürlich für uns auch etwas sehr Emotionales und ganz toll, weil das war so ein bisschen wie alte Bekannte und alte Freunde wieder treffen.
Richtig.
Und dort hatten wir dann einen kleineren Auftritt. Und danach gab es eine Station in Kosong Ogwangde, wo wir in dem Taichung Center ja einen Workshop machen durften und Taichung lernen durften. Was auch ganz fantastisch war, weil das Ganze auch von ehrenamtlichen Mitgliedern dort geleitet wird. Und ja, ganz zum Schluss natürlich dann als Highlight durften wir auch nochmal in Seoul auftreten.
Wow.
Im Seoul, genau, im Namsan Kugakdang, wo auch ja eigentlich alle traditionellen Tänzer und Künste und Ensembles Auftritte ja ausführen dürfen. Und dass wir dort auch mitmachen durften, war für uns eine ganz, ganz große Ehre und wirklich sehr berührend und sehr ergreifend. Also ganz großen Dank an alle, die uns unterstützt haben.
Das klingt ja auf jeden Fall sehr aufregend, auch mal eine kleine Zeitreise vielleicht zu machen, wieder auch ins Namhae German Village. Also das ist ja ganz besonders auf jeden Fall. Und was wünschst du dir vielleicht für das Morg Ensemble in der Zukunft, wie sich das weiterentwickeln soll? Hast du da bestimmte Vorstellungen?
Ja, auf jeden Fall.
Aha.
Wir möchten natürlich immer weiter tanzen miteinander und ja, Aufführungen auch in Deutschland, Europa und in Korea oder weltweit natürlich auch sehr gerne ausführen. Und ja, mein großer Wunsch ist es einfach, dass wir weiter als die drei Generationen, die wir bislang sind, so schön gemeinschaftlich miteinander tanzen. Und ich hoffe und wünsche mir sehr, dass die erste Generation noch lange mit durchhält und wir dann vielleicht nach der dritten auch eine vierte Generation irgendwann haben, die mitmacht. Also ja, genau. Das ist der große Wunsch und wirklich das, was unsere Gruppe ganz besonders macht.
Auf jeden Fall. Und zum Abschluss natürlich haben wir jetzt die größte Frage, wann kann man euch wo sehen? Was ist der nächste Projekt, nächste Aufführung in Deutschland oder in Korea wieder? Könntest du vielleicht uns ein bisschen aufklären?
Ja, sehr gerne. Also wir haben verschiedene kleinere Auftritte in der koreanischen Community hier geplant und im November werden wir in der Urania in Berlin einen Auftritt absolvieren. Oh. Vorher, für alle, die interessiert sind, kann ich noch den Workshop Kamuak sehr empfehlen, der eigentlich jeden Sommer im August in Berlin in der Uferfabrik stattfindet. Dort sind wieder auch alle Interessierten eingeladen, selber koreanische Tänze, koreanische Trommeln und Instrumente und auch koreanischen Gesang zu lernen. Ja, das ist auch ein tolles Projekt, wo unsere Lehrerin Frau Cheyuni Unterricht gibt und mitmacht und unsere anderen tollen Lehrer. Ja. Genau. Da kann man gerne mitmachen.
Das freut mich. Wenn ich mal im Sommer wieder in Berlin bin, weiß ich, wo ich dann hingehen muss. Ich komme selbst aus Berlin, deswegen passt das sehr gut.
Ah ja, ja. Ah, super. Ja, genau. 17. bis 21. August, glaube ich, wäre cool. Das.
Ja.
Und ja, ansonsten kann man sich auch gerne informieren über Social Media. Mhm. Wenn jemand uns suchen möchte, gerne eingeben, korean.muak.berlin, dann findet man uns. Wir sind auch auf Facebook und ja, da werden wir dann zukünftige Auftritte und Gelegenheiten, wo man uns sehen kann, mitteilen.
Okay, super. Das werden wir uns merken. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben das auch gehört. Dann bedanken wir uns bei dir, Frau Klada, und wünschen dir noch einen schönen Tag und eine schöne Aufführung und einen super, super schönen Sommer, würde ich sagen. Ist ja viel los.
Ja, vielen lieben Dank. Liebe Grüße nach Seoul.
Tschüss.
Sie hörten die Interviewsendung Sofern so nah. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ilaida Asimgiel.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.